Ja, also, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich auch nochmal, was soll denn dieses bekloppte Thema eigentlich gewagt pleitegeiern? Und hier ist Thema, das letzte Thema in unserer Gewagt-Reihe, wo es um Personen geht, die irgendwas Besonderes wagen, irgendeinen besonderen Schritt tun oder tun sollen, beschäftigt sich eben auch mit einer Person, der aufgegeben worden ist, ziemlich viel Kohle oder ziemlich viel Güte einfach mal eben wegzugeben, wie die gute oder May, die das gerade machen sollte. Und diese Bibelstelle dazu findet sich im Markus-Evangelium, unter anderem steht in drei verschiedenen Stellen, ich habe immer das Markus-Evangelium ausgesucht, weil da steht am meisten darüber drin. Und das möchte ich euch einfach mal vorlesen, dass ihr wisst, über was ich reden will. Kommt auch jetzt hinten auf der Folie. Da steht: Und als er sich auf den Weg machte, Jesus nämlich, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben. Ehre Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Kurze Erklärung, ne? Kamel ist klar, das ist das zweihöckrige Wesen, was so viel in Vorderasien vorkommt, und das Nadelöhr, ich weiß nicht, ob viele Leute noch heute so Handarbeiten machen, oder das Nadelöhr ist das Löchchen oben in der Nadel, wo man den Faden einfädelt. Darum geht's. Ja, okay, ist das heute eine Reichenpredigt? Vielleicht. Also deswegen möchte ich mal einen kleinen Relevanzcontest am Anfang machen und möchte euch mal bitten, alle aufzustehen. Und mal gucken, ob das überhaupt was für euch ist heute, das Thema. Ich möchte ja nicht umsonst predigen, ne? Also ich will ja hier was Relevantes machen und will nicht irgendwie so ein Special-Programm machen. Deswegen gucken wir mal, wer überhaupt überbleibt halt. Also, okay, reicher Jüngling heißt das, heißt die Überschrift. Jetzt setzen sich mal alle Frauen erstmal wieder an. Euch ist das gar nichts. Ja? Okay, Jüngling, steht da irgendwo drin halt. Ich mache jetzt mal eine Grenze. Jetzt bitte alle setzen, die über 25 Jahre alt sind. Okay. Ehrlich bleiben, ne? Ehrlich bleiben. Das ist kein Scheiß machen. Ne? Okay, jetzt mögen sich mal bitte alle setzen, die ihre finanzielle Lage nicht als so grundsolide bezeichnen würden. Ehrlich bleiben. Okay. Jetzt sag ich mal, warum ich das wirklich gemacht habe halt. Ne, es gibt ein paar arme Mädchen aus der Gemeinde, haben mich gefragt und so: Wo sind denn die Kerle? Jetzt ist die Frage. Ich getreue dem Motto, ich habe da ein schönes Buch gefunden halt. Das sollte nochmal ganz kurz eben hier gezeigt werden halt. Ne? Reicher Mann gibt armes Mädchen, das ist der Stoff, aus dem die Träume gestrickt sind. Na, Spaß beiseite. Ihr noch nicht hinsetzen. Noch nicht hinsetzen. Ihr werdet auf jeden Fall. Komm hier. Okay, und jetzt dürfen alle stehen bleiben, die von ihrer Jugend an strikt die 10 Gebote befolgt haben. Ja, okay. Also, ich würde sagen, lange wollte ich nicht, geht nach Hause halt. Das war jetzt eine gute Geschichte halt. Ne? Ja, sonst ist, glaube ich, keiner übergeblieben, ne, oder? Nee. Tja, Mädels, tut mir leid. War ein Versuch, aber ihr habt schon ein bisschen rausgefunden jetzt, wo es lang geht. Ne? Aber ich habe gesehen, einer von denen ist schon verheiratet, also nicht so gut. Okay, also könnt ihr jetzt wirklich nach Hause gehen? Ist das wirklich ein Thema? Steht ja immer nur mal so drin, da ist von reichen Jünglingen die Rede. Und das stellt sich ja wirklich die Frage, was hat das jetzt eigentlich mit uns zu tun, die wir das alle so hören? Sind wir da betroffen? Können wir da auch irgendwas draus lernen? Und deswegen gucken wir uns doch einfach mal so ein bisschen mal diese Stelle nochmal genauer an. Und stellen uns erstmal die Frage, der reiche Jüngling, von dem da die Rede ist, es wird ja hier ganz dieses Wort, dieser herausstechende Satz, der uns allen so ein bisschen wehtut, den wiederhole ich nochmal. Eines fehlt dir, geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen und dann folge mir nach. Ich glaube, das ist ein Satz, bei dem hat jeder so innerlich so ein bisschen gezuckt bei uns. Verkaufe alles, was du hast, alles, was zu Hause rumliegt und gib's den Armen. Und die Frage ist ja, gilt das uns irgendwie? Hat das was mit uns zu tun oder ist das ein reiches Spezialproblem für die paar Leute, die auf der Welt, die sehr, sehr reich sind? Wobei man sagen muss, wir so in Europa, in Deutschland, in Amerika und in einigen anderen Ländern nochmal, so im Weltmaßstab gesehen, sind wir eigentlich schon reich. Denn Reichtum würde ich jetzt mal so definieren als Besitz, der über das Lebensnotwendige hinausgeht. Was ist lebensnotwendig? Man isst, man kann auch nicht mehr essen, als man so in sich reinwürgen kann mit einem, das haben wir einen erzählt, der hat auf einer Party 2 Kilo Fleisch gegessen, aber dann irgendwann im Schluss, 3 Kilo geht da nicht mehr. Also wir können nicht mehr essen, als reinpasst, und dann zu viel ist dann auch nicht so gut. Und wir können irgendwie auch nicht mehr tun, als den ganzen Tag zu leben und es uns relativ gut gehen zu lassen. Irgendwo ist mal Schluss. Und es gibt manche Dinge, die braucht man nur wirklich eigentlich überhaupt nicht. Also wenn man zu Hause mal ganz kritisch mal so durch seinen Haushalt geht und überlegt, brauche ich das eigentlich irgendwo nochmal, was da in der Ecke rumliegt, dann müsste man viele Sachen wohl leider wegschmeißen. Und die Sachen, die man dann wegschmeißt, sind dann auch gar nicht mal so wertlos. Und es gibt ein paar Gegenden in der Welt, wo es so aussieht, dass da eine Mutter ihr Kind auf dem Arm hat und das hat seit Tagen nichts gegessen und die Mutter sieht dann zu, wie dieses Kind in ihren Armen stirbt. Und keiner macht was dagegen. Ne? Sondern alle, wie wir gerade hier so sitzen, uns geht es ja relativ gut, wir haben alle gut gefrühstückt oder vielleicht sind auch einige ein bisschen hektisch hier hingerannt und haben es nicht gemacht, aber alle, wir sind ganz gut genährt, wenn man sich so, wenn man sich herabguckt, halt, dann geht das einigermaßen. Und es gibt viele Länder, wo das nicht so ist. Also wir sind schon relativ reich. Deswegen ist es schon mal nicht so ganz falsch, dass wir überhaupt hier sitzen. Trotzdem müssen wir uns mal diesen Ausspruch mal angucken und schauen, für wen der eigentlich gilt. Und da möchte ich euch einen deutschen Wissenschaftler vorstellen, das ist der Hermann Leutig. Ein blöder Thorstenwitz natürlich, den gibt es natürlich nicht, sondern es gibt aber eine Wissenschaft, nämlich die Hermeneutik, das ist die Kunst der Textinterpretation. Denkt aber euch, wenn Thorsten jetzt hier so eine Vorlesung über Textinterpretation halten, nein, das möchte ich nicht, sondern ich möchte euch einfach nur am Anfang, bevor wir da mal tiefer reingehen, mal eine Sache mal bewusst machen. Wenn wir einen Text haben, wie diesen Text hier, wo drin steht, geh hin, verkaufe alles, gib's den Armen, dann gilt es, diesen Text zu interpretieren. Da bin ich auch Quatsch und so, diese Rechtsverdreher und so, die müssen aus allem was machen, irgendwie müssen da irgendwie aus allem was rauslesen. Jeder interpretiert, ihr alle interpretiert, wenn ihr einen Text bekommt. Kleines Beispiel, jetzt ist ja so die Vorweihnachtszeit und da flattern meistens so 2 verschiedene Sachen rein, nämlich einmal für die Leute, die ein Auto haben, die kriegt dann meistens vom Finanzamt einen Kfz-Steuerbescheid. Stehen drauf, bitte zahlen Sie bis zum 31. So und so viel, zahlen Sie da irgendwie 81 Euro beispielsweise. So für einen kleinen Wagen kostet das ungefähr. Und dann gleichzeitig zur Vorweihnachtszeit gibt es eine ganze Fülle von Briefen, wo drauf steht, wir versorgen kleine Kinder irgendwo in Indien und wir machen dies und jenes. Und ich kriege dann noch immer auch so lustige Briefe, zum Beispiel gibt es sogar eine Hilfskasse für deutsche Anwälte, die unverschuldet in Not geraten sind. Ja. Nicht mehr, wer gründet sowas, ne? Aber es gibt dann alles Mögliche und die schreiben dann, Mann, Sie könnten uns doch mal ein bisschen Geld überweisen, damit wir dann unsere Arbeit besser machen können, was ja auch eine ganz gute Geschichte ist. Ne? Und wenn ihr diese beiden Schreiben bekommt, dann interpretiert er die. Nämlich, wenn er diesen Kfz-Steuerbescheid bekommt, dann überlegt er, muss ich das eigentlich zahlen oder muss ich das nicht zahlen? Und denkt danach, wenn ich es nicht zahle, dann könnte es mal passieren, dass da einer vom Finanzamt kommt und man mein Auto abmeldet. Das ist nämlich die Folge davon, wenn man das nicht macht. Ne? Von der Hilfskasse deutscher Rechtsanwälte kommt wahrscheinlich keiner und macht dir irgendwas Böses halt. Ne? Also, wenn ich dieses Schreiben bekomme, dann ist es vielleicht eine Aufforderung, was zu bezahlen, aber es ist kein Muss. Und so interpretiere ich diese beiden Texte. In beiden steht drin, du musst was bezahlen. Bei dem einen muss ich es wirklich bezahlen. Beim anderen kann ich es, wenn ich mal einen guten Tag habe. Und deswegen ist es notwendig, dass man sich Texte genau anguckt. Und deswegen ist es auch notwendig, dass man Texte auslegt. Und genau diese Auslegungsgeschichte ist, das ist die Wissenschaft der Hermeneutik. Und viele schlaue Menschen auf der Welt in vielen verschiedenen speziellen wissenschaftlichen Disziplinen haben sich überlegt, wie kann man denn so einen Text auslegen? Und so ein paar allgemeine Prinzipien reiße ich nur mal so an. Man guckt sich den Text erstmal grammatikalisch an. Was hat denn das Wort zu bedeuten? Dann guckt man mal historisch, wann ist denn der ungefähr geschrieben worden? Dann guckt man mal, das nennt man systematisch, man guckt mal ein bisschen drumherum, was steht denn da sonst noch so an anderen Stellen, in anderen Werken, wo das da ist, auf die Bibel bezogen. Man guckt mal, steht das auch noch woanders, was da drin steht? Und dann gibt es auch noch so eine Auslegung nach Sinn und Zweck. Ich gucke mal an, was will damit eigentlich, was ist da eigentlich der Hintergrund, warum soll das eigentlich so gesagt werden? Ganz grob mal angerissen. Aber ich will euch jetzt nicht langweilen, ich will euch keine Hermeneutik-Vorlesung halten, sondern ich möchte euch nur sagen, brennt euch mal ins Brain rein, dass man das einfach tun muss und es tut. Und es ist hilfreich, sich am Anfang, bevor man sich gerade diese Stelle mal anguckt, weil die sehr umstritten ist und viele Leute schon in tiefe Streitigkeiten reingeführt hat, man muss sich mal kurz überlegen, ich interpretiere die irgendwie. So, jetzt mache ich mal Hermeneutik für Anfänger. Ich habe das Boxenprinzip genannt. Und zwar, ganz einfacher Einstieg, wenn ihr eine Bibelstelle habt, oder irgendeinen anderen Text, könnt ihr auch so privat mit nach Hause nehmen und sonst eure Dinge damit auslegen, aber wenn ihr eine Bibelstelle habt, dann gibt es für mich drei verschiedene Boxen, also so kleine Päckchen. Daniel hat das so schön gemacht, ne? Das sind also, die bauen sich jetzt da auf. Und diese drei Boxen sind folgende. Die erste Box, da steht drauf, das, was da drin ist, das gilt für alle, jederzeit, überall, unter allen Umständen. Die zweite Box, die es gibt, ist die, da steht drauf, das gilt für alle, aber kommt so ein bisschen drauf an, wie meine Lage ist und was man sonst noch so berücksichtigen muss. Und dann gibt es eine Box Nummer 3, diese Box Nummer 3, da steht drauf, das gilt nur für diese eine Person. Das sind die drei Möglichkeiten. Jetzt bringe ich euch mal ein Beispiel. Box 1 gilt für alle, jederzeit, überall, unter allen Umständen. In der Bibel steht drin, du sollst nicht töten. Das gilt für alle. Da muss man nicht groß lange drüber nachdenken. Das ist ein allgemeiner Satz, das sollte man irgendwie nicht so tun. Und das ist sogar ein sehr, sehr wichtiges Gebot, selbstverständlich. Und Box 2, mal Beispiel. Es steht an ein paar Stellen in der Bibel drin, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, wenn man sich liebt und wenn Mann und Frau so irgendwie mal überlegen, wie sie ihr weiteres Leben gestalten, dass sie heiraten sollen, dass sie die Ehe eingehen sollen. Wenn ich jetzt eine Stelle lese, wo das drin steht, also wenn ich lese, du sollst nicht töten, weiß ich, das gilt für mich und das gilt für alle anderen auch. Wenn ich die Stelle lese, du sollst heiraten, naja, kommt drauf an. Vielleicht bist du 12 Jahre alt und das ist die Idee noch nicht so gut. Vielleicht bist du 98 und hast ein langes, erfülltes Leben und 20 Enkelkinder. Vielleicht auch nicht schlecht, aber nicht ganz so relevant. Vielleicht bist du 25 und lebst in einer kaputten Beziehung und ist nicht so ganz klar, ob das überhaupt so weitergehen soll. Fraglich. Also kommen auch andere Umstände an. Nicht unbedingt eine Aufforderung, jetzt zwingend zu heiraten. So, und dann gibt es die Box Nummer 3. Die Box Nummer 3, da steht ja drauf, das gilt nur für den einen da. Beispiel, Jesus hat mal zu Petrus gesagt, die Jünger saßen im Boot und dann hat er zu Petrus gesagt, hier komm mal übers Wasser und komm mir mal entgegen. Und diese Geschichte, das gilt nur für Petrus. Also wenn wir diese Stelle lesen, würden wir wahrscheinlich nicht irgendwo auf den See fahren und mal übers Wasser laufen und gucken, ob Jesus da irgendwo ist. Sondern diese Aufforderung galt nur für diese eine Person. Und deswegen die hochinteressante Frage, dieser virulente Satz da, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. In welche Box gehört das rein, wenn ich das lese? Damit möchte ich mich jetzt mal erstmal ein bisschen beschäftigen. Und möchte mal so ein bisschen mir das mal so angucken, unter ein paar verschiedenen Aspekten mal ein bisschen drüber nachdenken, sowohl erstmal ganz allgemein und dann nochmal ein bisschen biblisch, mal gucken, was dahinter steckt halt. Und da stelle ich mir erstmal die erste Frage, wenn ich mir überlege, in welche Box gehört die Aufforderung, ist Reichtum eigentlich was Schlechtes? Ist das irgendwie negativ besetzt? Eine Person würde definitiv sagen, nein. Wer dann nämlich? Das ist Dagobert Duck beim Sprung in den Geldspeicher, 13 Trillionen und so weiter Millionen halt. Na, also für den ist das natürlich der Lebenszweck und der wird sagen, nein, ein Reichtum ist eine feine Geschichte, das ist mein Lebensinhalt. Aber Reichtum hat natürlich mal so greifbare Probleme. Jegliche Form von etwas übersteigertem Besitz hat Probleme. Das ist natürlich ganz nah dran, wenn ich viel besitze, dass das in so eine Gier auswächst, immer mehr zu bekommen und sich daran so festzubeißen. Und irgendwo, wer reich ist und wer gewohnt ist, viel Geld anzusammeln, der vermischt manchmal vielleicht auch so ein bisschen die Grenze von Recht und Unrecht dabei. Man wird da vielleicht unsauber. kann auch vorkommen, dass wenn ich viel Geld habe, dass da ein gewisser Hochmut, eine gewisse Arroganz sich anderen gegenüber einschreibt und so, ich habe es geschafft und so und ihr nicht. Und, ne, und die anderen Leute müssen es auch nur tun und ich hab hart gearbeitet, ich habe es mir verdient. Und überhaupt, ne, einfach mein Reichtum, ne, eure Armut kotzt mich an, habe ich mal so einen Aufkleber gesehen. Sehr mutiger Aufkleber. Ein naheliegendes Problem ist auch, dass das Reichtum nicht, wenn ich es kritisch betrachte, abhängig macht von ihm. Ich vertraue darauf, dass da alles, dass es gut läuft, dass da genug Pölsterchen auf der Bank ist, wenn mal schwierige Situationen kommen, wenn mal jemand krank wird aus der Familie, was anderes Unvorhergesehenes passiert, dann kann ich darauf zurückgreifen und brauche niemanden. Ich bin unabhängig. Ich kann mich einfach dann damit immer über Wasser halten. Weil ich aber weiß, dass diese Abhängigkeit besteht, hat ein Reicher auch immer Verlustangst. Wenn ich also in Urlaub fahre und hinterlasse meine prachtvolle Villa und die hat eine Alarmanlage und ich weiß, ich bin jetzt mal 2 Wochen nicht da und huch, ne, in irgendeine Bude im Zeller oder bricht keiner ein normalerweise, aber wo dann irgendwie so ein Bett drin steht und ein alter Fernseher oder sowas, da ist nicht viel zu holen, da bricht vielleicht mal ein Bekloppter ein, aber bei so einer Villa, da kann man darauf an, dass das eines Tages mal passiert, dass das jemand mal versucht, da einzubrechen und sich von diesen äußeren Verlockungen zu machen. Dann fahre ich mit Bubba im Herzen weg und um Gottes Willen, mein ganzes Vermögen, was wird da wohl passieren? Aber Reichtum ist nicht a priori, also nicht von Anfang an irgendwie was vollkommen Schlechtes. Reichtum hat ja auch viele positive Seiten, denn jemand, der viel Geld hat, kann auch viel Geld weggeben und kann viel Geld für gute Dinge spenden. Es gibt ein paar nette Leute in Deutschland, die motiviert sind und auch auf der ganzen Welt, die ihren Reichtum dafür einsetzen, gute Dinge zu tun, Hilfswerke zu unterstützen, sich unmittelbar für Minenopfer einzusetzen oder für Arme, für Witwen, Waisen, für Leprakranke. Ganz viele Geschichten. Und deswegen ist es ja gut, wenn es Leute gibt, die Geld haben und die das Geld auch weggeben können. Und es ist auch nicht schlecht, wenn ich ein bisschen Polster habe und sage, es könnte ja wirklich mal was passieren. Ich könnte vielleicht mal, mein Kind könnte vielleicht mal sehr krank werden und die Krankenkassen zahlen es nicht komplett. Und dann habe ich ein bisschen Polsterchen und kann dann damit was anfangen. Also nicht a priori schlecht. Also wenn nur von der Geschichte aus ist Reichtum was Schlechtes, würde ich sagen, nicht nur. Ist denn dann Armut was Gutes? Also will uns Jesus jetzt eigentlich hier anleiten, arm zu sein? Das würde ich ein bisschen zynisch finden, das so zu betrachten. Denn es ist zum einen so, jemand, der mal wirklich Armut gesehen hat, der wird nicht sagen, das ist eigentlich die ideale Lebensform, arm zu sein. Wenn ich von dieser ganzen Geschichte, wenn ich vom Sudan ausgehe, von irgendwelchen armen afrikanischen Ländern, wo die Kinder auf den Armen der Mütter sterben, dann kann ich sagen, das ist die optimale Lebensform, um Gottes Willen. Und es gibt zahlreiche Stellen im Neuen Testament, wo die Leute dazu aufgefordert werden, Armen, Witwen und Waisen, Bedürftigen, den Armen der Gemeinde, aber auch anderen Leuten zu helfen und ihnen aus dieser Situation rauszuhelfen. Also ist Armut bestimmt kein Status, die als solcher irgendwie ein geistlicher Idealzustand ist. Nochmal eine blöde Frage. Will Jesus denn dann die Reichen zu Armen machen und die Armen zu Reichen? Denn wenn wir uns das hier angucken, Marion und dieser reiche Jüngling hätte jetzt diese Anweisung befolgt, wäre er wirklich ein Pleitegeier, wie unser Name so schön heißt. Er wäre von einem vermögenden Mann zu jemandem geworden, der von heute auf morgen gar nichts mehr hat. Überhaupt nichts mehr. Er hätte alles verkauft, alles den Armen gegeben und die Armen hätten ein bisschen mehr. Und je nachdem, wie viel das dann wäre, vielleicht wären dann einige Arme relativ wohlhabend geworden. Soll da so eine Art Umverteilung organisiert werden? Quatsch, wofür soll denn das gut sein? Das hat doch niemand Interesse daran, dass der eine kein Geld mehr hat und die anderen dafür mehr. Das kann auch nicht gemeint sein. Kommen wir mal zu einer viel interessanteren Frage. Verbietet denn die Bibel eigentlich Reichtum? Dürfen wir in unseren westlichen Industrieländern, dürfen wir da eigentlich so leben, dass wir Häuser bauen, uns 1-2 Autos kaufen, uns eine tolle Anlage kaufen? Ist das vielleicht als solche schon ein Problem? Müsste man mal darüber nachdenken? Ist das etwas, wo man da schon erzittern muss? Ich habe da 2 Verse aus den Sprüchen gefunden, die lese ich euch nur mal vor, die kommen jetzt hinten nicht. Jetzt lassen wir sogar ein bisschen widersprüchlich kriegen. Der eine steht in Sprüche 10, 22, da steht drin, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Der Segen des Herrn macht reich. Also da sagt jemand in den Sprüchen, ein weiser Mann aus dem Alten Testament sagt, reich sein, das ist ein Segen, der kommt von Gott. Das hat Gott mir geschenkt. Ein bisschen weiter. 2 Kapitel weiter, in Sprüche 12, 27 heißt es dann nochmal, einem Lässigen, also jemand, der lässig ist, gerät sein Handel nicht, aber ein fleißiger Mensch wird reich. Wird eigentlich so auch als nicht böse hingestellt, dass man arbeitet und dass man dabei wohlhabend wird. Das kann man natürlich sagen, Moment mal, ne? Aber oben steht ja drin Segen, und aber das kommt nicht aus eigener Mühe, und dann soll man wieder fleißig sein. Und diese beiden Sachen machen eins deutlich, diese Stellen und viele andere Stellen auch, zeigen so ein bisschen, wenn jemand viele Güte hat, dann kann es sogar sein, dass Gott das wollte, dass das so ist. Und dass jemand da einfach einen Segen bekommen hat und dass dieser Segen einfach sein Leben auch, ne, dass er das positiv, dass er sich dafür bedanken darf, dass das so ist. Und umgekehrt ist auch nicht verboten, einfach sein Leben anständig zu führen, fleißig zu sein, und dann kommt automatisch dabei raus, so steht es ein bisschen in dieser Sache drin, dass sich da ein bisschen Geld anhäuft und dass dieses Geld dann bei mir da ist und dass ich dann irgendwas damit anfangen kann. Was ganz bestimmt die Bibel nicht möchte, ist, dass ich Reichtum, dass ich Vermögen anraffe. Also mit allen möglichen komischen Tricks versuche, mein Vermögen immer mehr zu mehren und den Zielpunkt darauf zu setzen. Da gibt es viele Sachen, die das ganz, ganz klar ausschließen. Aber das heißt also, irgendwo Reichtum hat Probleme, hat Gefahren in sich, die auch gerade an dieser Stelle ja aufgezeigt werden, dass man da vielleicht sehr stark dran gebunden ist. Aber Reichtum ist nicht a priori was Schlechtes. Reichtum ist aber auch kein, damit das nicht falsch verstanden wird, auch kein Maßstab für Frömmigkeit. Das haben viele Leute in der Geschichte der Kirche auch mal so falsch interpretiert. Es gibt auch so eine Art Wohlstandsevangelium, wo man sagt, wenn du alles richtig und gut machst, dann bist du irgendwann mal reich, dann geht es dir gut. Und wenn es dir schlecht geht, dann geht es dir nicht so gut. Das sagt die Bibel nicht. Die sagt, Reichtum ist kein Maßstab für Frömmigkeit, nicht umso frömmer, umso reicher, sondern Reichtum kommt, wenn ich ihn habe, von Gott. Dann nochmal eine ganz kritische Frage. Das steht jetzt so allgemein drin. Altes Testament, da sind so Sachen in den Sprüchen und im Psalm drin über Reichtum. Und im Alten Testament gibt es auch reiche Leute. So der Abraham war, glaube ich, relativ reich, hatte, glaube ich, eine große Herde. Sogar Hiob, dieser arme, geprüfte Hiob, der es richtig mal eine Zeit lang aufs Dach bekommen hat. Sogar der war am Anfang reich. Und dann steht am Ende von dem Buch, Hiob steht drin. Und als er all diese Prüfungen überstanden hatte, da schenkte ihm Gott noch viel, viel, viel mehr. Der war noch reicher. Und es gibt auch so ein paar Figuren im Neuen Testament, die durchaus wohlhabend zu sein scheinen. Zum Beispiel Josef von Arimathea, der so das Grab von Jesus spendiert hat. Das scheint auch kein unwohlhabender Mann gewesen zu sein. Und die Jünger sind auch mit Geld durch die Gegend gelaufen. Da gibt es auch so ein paar Stellen, wo drin steht, sie hatten dann Geld und sollten dann irgendwas einkaufen, Essen für die Leute. Und es gab auch einen Schatzmeister sogar dabei. Und die Frage ist, vor allem denn Jesus, unabhängig von den sonstigen Aussagen, vor allem Jesus denn seine Jünger, seine Nachfolger, die in seiner Nachfolge stehen sollen, fordert er die zur Armut auf? Steht das irgendwo? Steht da irgendwo drin, dass man arm sein soll? Das ist jetzt ein bisschen ein heikler Punkt. Es gibt viele Stellen, wo Jesus Probleme des Reichtums anspricht und wo er relativ radikale Forderungen an Leute stellt, was so Geld angeht. Und es tauchen auch relativ viele Stellen in der Bibel auf, wo es um Geld geht, interessanterweise. Sehr, sehr viele Stellen. Und trotzdem behaupte ich jetzt einfach mal, und ich glaube auch, dass das fundiert ist, dass es so eine Aufforderung, seinen ganzen Besitz in dieser Form so wegzugeben, in dieser krassen Form nur ein einziges Mal gibt, nämlich genau an dieser Stelle. Es gibt viele Aufforderungen, mit dem Reichtum kritisch umzugehen, und es gibt auch Aufforderungen, an Jünger erstmal so einige Sachen hinter sich zu lassen und mitzugehen, aber eine radikale Aufforderung, kein Geld mehr zu haben und alles wegzugeben, vermag ich da nicht zu erkennen. Und sogar Paulus, da sagt man an einer Stelle, Paulus, der erste große Verkünder des Evangeliums in der ganzen damaligen Welt, sagt so, ich könnte eigentlich von Spenden leben, mache ich aber nicht, ich arbeite in meinem Job, damit keiner sagt, hier, der lässt sich aushalten. Also Paulus hat das nicht gemacht, als einer der stringentesten Nachfolger, der durch die ganze damalige Welt, durch die ganze römische Welt gefahren ist und das gemacht hat. Er hat sich nicht darauf verlassen, dass man vollkommen pleite ist. Trotzdem ist es ein Problem. Und dieses Problem möchte ich auch nicht verschweigen. Das ist schon so ein bisschen so eine kritische Angelegenheit mit dem Reichtum, dass man da genau hingucken muss und dass es eine Frage ist, wie ich damit umgehe. Aber das ist, glaube ich, mehr das Problem. Ich glaube, das Problem ist weniger, ob ich reich oder arm bin, sondern die Frage ist, was tue ich, wenn ich etwas mehr habe als andere Leute? Was mache ich da mit dem Geld? Oder was mache ich mit meinen Gütern? Wie setze ich die ein? Und die letzte Frage zu dem Thema, in welche Box eigentlich diese Aussage reingehört, ist diejenige, in der Stelle steht interessanterweise drin, dass die Jünger sich entsetzten. Die haben die Panik gekriegt. Als Jesus gesagt hat, so, jetzt sieht man schwer, dass ein Reicher in den Himmel kommt. Da waren die Jünger erschrocken. Warum sind die denn erschrocken? Die hätten ja auch sagen können, ach, das ist jetzt ein Special-Thema für diesen einen Reichen, der hat es halt nicht gepackt oder so, der hätte ja nur die Aufforderung von Jesus befolgen müssen und ihm nachfolgen müssen und dann wäre es doch gut gewesen. Uns betrifft das nicht, wir sind alle arme Fischer und sonstige Leute. Ja, aber nee, die Jünger waren entsetzt und das macht so ein bisschen deutlich, dass es da bei der Stelle schon so ein bisschen um mehr gehen muss als um Reichtum. Und dass Reichtum vielleicht gar nicht das eigentliche Problem bei der Geschichte ist. Also dass es nicht unbedingt eine generelle Geschichte sein muss, die alle Leute befolgen müssen, sondern dass das vielleicht eine ganz spezifische Sache ist, die hier für diesen Fragenden in dieser Situation richtig war. Und deswegen ist meine Einordnung zu diesem Text erstmal, Box 1, Box 2, Box 3, was ist es? Meine Einordnung ist, diese Geschichte gehört in Box Nummer 3 rein. Erstmal meint diese Stelle nur eine einzige Sache, dass diese Person, die gerade da vor Jesus steht, dass diese Person angesprochen ist und ihren Reichtum verkaufen soll und Jesus nachfolgen soll. Ich glaube nicht, dass damit schon damit eine allgemeine Aussage über Reichtum gemacht ist. Das ist eigentlich nochmal ein neues Predigtthema, was ich heute nicht in aller Ausführlichkeit machen will, was Reichtum und was Armut für eine sonstige Bedeutung haben. Aber Fakt ist, dieser eine Satz, den kann ich nicht dafür hernehmen und sagen, das müssen alle so machen. Dann gucken wir uns doch mal an, was da eigentlich wirklich drin steht in der Stelle. Interessant ist nämlich, dass in dieser Stelle von diesem jungen Mann, jung, weil da steht eigentlich nur an einer einzigen anderen Stelle drin, dass das ein Jüngling ist, also die Frage, was ist ein Jüngling, 25, weniger, 18 oder so. Man nimmt so ein bisschen an, da wird jemand geschildert, der sehr impulsiv ist, der rennt heran, schmeißt sich auf die Knie, das macht vielleicht ein alter Mann nicht so unbedingt. Das ist vielleicht noch jemand, der ist jung und der hat Fragen, offene Fragen und der hat eine sehr gute Frage. Das ist die Frage aller Fragen, die er Jesus stellt. Das ist nämlich die Frage, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Was ist der Schlüssel zum ewigen Leben? Das ist die zentrale Frage, die uns auch alle angeht und die euch wahrscheinlich auch alle mal beschäftigt. Und die wahrscheinlich wirklich die große Frage unseres Lebens ist, denn wir werden alle, so wie wir hier sitzen, eines Tages leiblich sterben. Und dann? Was passiert dann danach? Und deswegen ist für jemanden, der sich mit Religion beschäftigt, in allen Religionen, diese Frage sehr, sehr entscheidend. Was passiert eigentlich, wenn mein Leben eines Tages mal auf dieser Welt zu Ende ist? Geht es dann weiter? Macht es dann Tüt und man kriegt nichts mehr mit? Oder und das endet einfach so wie man so sich so ein Bild auf so einem Schirm vorstellt, so, das kennt man ja aus diesen Filmen, wo dann am Anfang noch diese Lebenskurve, das dann macht plötzlich Dörr, und dann macht es auch bei mir Dörr, ich höre nichts mehr, bin nicht mehr da. Oder gibt es irgendwo ein Weiterleben nach dem Tode? Und dieser junge Mann, der das stellt, der Frager, das ist irgendwie kein Anfänger, der mal so das erste Mal darüber nachdenkt, das ist ein religiöser Vollprofi, wie wir nachher in diesem Text lesen können. Denn es steht ja etwas weiter da drin, der sagt von sich, alle Gebote, da wird aus den 10 Geboten ein bisschen was rausgenommen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter, das sind die zentralen Sachen, die so Menschen, das menschliche Verhältnis untereinander angehen, die aus den 10 Geboten rausgegriffen sind. Und der sagt, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf an. Und er sagt das irgendwie auch nicht so, ich glaube nicht, dass er das überheblich sagt, denn diese ganze Art und Weise, wie der auf Jesus zukommt, er rennt dahin, er kniet sich hin, knien ist so ein Zeichen von Demut, das macht man nicht mit jemandem, das ist nicht so eine schöne intellektuelle Diskussion, wo der ankommt und sagt, und, wir kriegen das ewige Leben, ne, können wir mal ein bisschen drüber diskutieren, sondern er rennt dahin und geht auf die Knie. Das ist jemand, der hat das schon ernst gemeint. Und der hat sich da wahrscheinlich auch schon viel mit beschäftigt. Und stellt auch dann interessanterweise genau die richtige zentrale Frage. Wie komme ich zum ewigen Leben? Und wer steht auf der anderen Seite? Der Befragte. Wer steht da vor ihm? Er selber spricht ihn mit guter Meister an. Guter Meister ist durchaus eine Geschichte, wo man sagt, das ist schon so ein kleines Lob, eine große Anerkennung, verbunden mit dieser Demutsgeste des Hinkniens. Er meint ja schon, dass er jemanden getroffen hat, der ihm diese Frage möglicherweise beantworten kann. Vielleicht hat er auch ein bisschen mitbekommen, was vorher passiert ist. Kurz vorher hat Jesus Kinder gesegnet, hat da Dinge auch gesagt, dass man so sei, dass alle Leute so sein sollen wie die Kinder, dass er dann ins Himmelreich kommen können. Und vielleicht hat er irgendwie was aufgeschnappt und hat mitbekommen, da läuft einer durch die Gegend, der hat eine besondere Vollmacht, der hat eine besondere Ausstrahlung, wenn er was über Gott erzählt. Und vielleicht kann der mir was zu dem Thema sagen. Ich bin zwar jemand, der offenkundig schon viel in den Geboten studiert hat und die Gebote sogar meint gehalten zu haben, aber da ist jemand, der ist eine Autorität. Und warum fragt dieser Vollprofi, dieser religiöse Vollprofi jetzt eigentlich aber dann doch Jesus? Denn wenn er so gut ist, dann müsste er doch eigentlich wissen, was er tun muss. Denn das Volk Israel, was die Gebote bekommen hat, das wusste schon, was es tun soll. Das hat nämlich diese Gebote gehabt. Und es hieß einfach, befolge diese Gebote. Da muss man doch gar nicht mehr fragen. Also warum fragt der? Und ganz interessant ist, wie Jesus auf diese Geschichte reagiert, dass er so ein bisschen so eine Frage davor stellt, so, wieso nennst du mich eigentlich gut? Gut ist doch nur Gott allein. Und so ein bisschen spielt sich in dieser Szene etwas ab. Da fragt jemand einen anderen, den er für eine Autorität hält. Der andere reagiert ein bisschen reserviert. Und da spielt sich ein Problem ab, nämlich das Problem, wer ist eigentlich derjenige, der letztendlich diese Frage ultimativ lösen kann? Kann ich das ewige Leben selber gestalten? Oder kommt das vielleicht von Gott? Und in dieser Szene fällt noch eins auf. Man könnte jetzt denken, ist Jesus eigentlich genervt? Er ist ja so ein bisschen, geht ja so ein bisschen schroff scheinbar mit ihm um. Er kriegt eine Frage gestellt, die hätte er ja auch einfach beantworten können. So ganz direkt und sagen können, ja, um das ewige Leben zu bekommen, 1, 2, 3. Und er antwortet mit einer Gegenfrage und sagt, mit zwei Gegenfragen, sagt erstmal, für was hältst du mich eigentlich oder wieso gut und so. Und dann sagt er, ja, du kennst doch die Gebote, warum fragst du mich eigentlich? Er fragt mit einer rhetorischen Gegenfrage. Und ist Jesus jetzt genervt? Ist das irgendwie so ein Zeichen davon, dass er den nicht mag und dass ihm das lästig ist und dass er vielleicht auch denkt, ach komm, ne? Nee, also da steht in der Stelle steht drin, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Und das ist so ein bisschen der Schlüssel für das Gespräch. Er gewann ihn lieb und daran zeigt sich, dass es Jesus darauf ankam, ihm das Richtige und Gute zu sagen, was er ihm sagen kann. Er wollte ihm helfen. Und tut's auch, wie wir jetzt uns genauer angucken. Allerdings gibt er ihm eine unbequeme Antwort. Er gibt ihm nämlich die Antwort, die Gebote. Halt doch die Gebote. Und man merkt an allem, wie sich dieser reiche Jüngling verhält und auch an seiner Antwort, dass er schon die Gebote kennt, dass er sie sogar befolgt hat und das sicherlich auch mit großer Inbrunst getan hat, um dahin zu kommen. Aber er merkt irgendwie, etwas passt da noch nicht so ganz. Sonst hätte er doch gar nicht gefragt. Das war ja ein gläubiger Mensch, der bestrebt war, die Gebote zu befolgen. Aber irgendwie merkt er, da fehlt noch ein bisschen was. Es fehlt noch das kleine Stückchen, um wirklich das ewige Leben zu bekommen. Und vielleicht hat er eine bestimmte Erwartungshaltung gehabt, was da jetzt von diesem großen Meister kommt. Der hat sich so ein bisschen dazu versprochen, wahrscheinlich, dass dieser große Meister, dieser weise Mensch, dass der ihm sagt, okay, ich sehe schon, du hast alles befolgt, du hast das richtig getan und jetzt gebe ich dir nochmal eine ganz besondere Aufgabe zur Erfüllung. Etwas, wo du den Verdienst erwerben kannst, und wenn du das noch bekommst, dann kannst du damit eventuelle Mängel, die du vielleicht sogar im Inneren so ein bisschen spürst, ausgleichen, dann ist alles in Butter. Also du tust noch das und das, gibst vielleicht eine größere Spende oder irgendwas und dann ist alles in Ordnung. Mit dieser Erwartungshaltung ist er wahrscheinlich gekommen. Und Jesus sagt ihm das nicht. Sondern Jesus sieht sein Bestreben. Er sagt, okay, du hast die Gebote erfüllt. Lässt er so stehen. Er sagt jetzt gar nicht, nö, stimmt nicht oder so. Sondern er sagt, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und da stellt sich ein bisschen die Frage, was eigentlich der wahre Sinn der Gebote ist, die da aufgezählt werden. Was sind eigentlich die 10 Gebote? Oder was ist eigentlich so das Ganze, was so im Alten Testament, was so an Regeln noch drumherum steht? Und Jesus weist an der Stelle so ein bisschen darauf hin, in einer geschickten Art und Weise, in einer rhetorischen Art und Weise, drängt ihn auf das Problem und sagt, eigentlich, okay, möglicherweise hast du dich bemüht, aber der eigentliche Kernpunkt der Gebote ist was anderes. Der Kernpunkt der Gebote ist nämlich, dass sie dafür da sind, dass sie gute Empfehlungen sind, um dein Leben richtig zu meistern und in dieser Meisterung deines Lebens Gott nahe zu kommen und auch den anderen Menschen nahe zu kommen. Die beiden wichtigsten Sachen, die Jesus mal selber als die wichtigsten Gebote gesagt hat: Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe den anderen wie dich selbst. Und die Gebote können mir dabei helfen. Und die Frage ist, ob eine äußerliche Befolgung der Gebote, selbst wenn ich noch so gut meine, eigentlich den Kern dessen trifft. Und dann sagt Jesus eben zu ihm diesen provokanten Satz: Er soll alles verkaufen, was er hat, und es den Armen geben. Ist denn diese Antwort, ist ein Hammersatz, ist diese Antwort eigentlich ernst gemeint? Meint er das eigentlich jetzt wirklich so? Wie es da drin steht, soll er das wirklich tun? Man könnte jetzt zum Beispiel ich werfe mal folgendes Bedenken auf, man könnte sich ja folgendes vorstellen, das könnte ja so eine Art Glaubensprüfung sein. Er sieht sich diesen jungen Mann an, sieht, das ist eigentlich ein feiner Typ, der hat die Gebote eingehalten, und jetzt probieren wir mal aus, ob er eine gewisse Schmerzgrenze überschreitet, und wenn er sagt, ja, das mache ich auch noch, sagt er, okay, war jetzt, ne, muss nicht gleich ganz so hart oder so, ich habe schon mal deinen guten Willen gesehen, und dann geht's weiter. Ich glaube nicht, dass das nur ein Glaubenstest war. Ich glaube, dass in dieser Situation, Box 3 wieder, ne? In dieser Situation für diese Person, Jesus genau das von dem wollte. Aber warum? Warum wollte er das von ihm? Wenn er es nicht von allen Leuten möchte, warum wollte er es genau von dieser Person? Das ist ein ganz einfacher Grund. Der Mann hat sein Problem vorher nicht erkannt. Er kam zu Jesus, stellte die richtige Frage, meinte die richtigen Antworten zu haben, nämlich: Ich habe mich an das Gesetz gehalten, ich habe getan. Die Frage lautet auch: was kann ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Er will was tun, er will sich das verdienen, er möchte sich einen Verdienst erwerben und möchte dann nachher sagen: Ich habe das und das getan, und als Folge kommt dabei das ewige Leben raus. Und Jesus macht ihm deutlich, in einer seelsorgerlichen Art und Weise, dass er es nicht kapiert hat. Er hat es eigentlich gar nicht kapiert. Es kommt nicht darauf hin, dass er etwas tut und dass er aus dieser Ich-Bezogenheit heraus dann noch das letzte Quäntchen bekommt. Sondern Jesus weist ihn auf das Problem hin, dass eigentlich, dass er das wichtigste Gebot, was es überhaupt gibt, niemals richtig erfüllt hat. Nämlich Gott Gott sein zu lassen, Gott zu lieben und Gott an die erste Stelle in mein Leben treten zu lassen. Ganz heimlich ist nämlich in dem Leben von diesem jungen Mann sein Reichtum sein Gott geworden. Da kann man so ein bisschen auch noch an den Herr der Ringe denken. Ich finde das immer so ein schönes Beispiel mit dem Ring, diesem einen Ring, der so eine starke Bindung auf all diese Leute ausübt. Dieser Ring, jeder, der den Ring trägt, wird von diesem Ring gefangen genommen. Warum, sei jetzt mal egal. Auf jeden Fall, wenn wir den Ring mit Reichtum vergleichen, dieser Ring trägt mich. Ich kann ihn nicht einfach so loslassen. Ich kann diesen 4 Millionen Dollar Scheck nicht einfach so weggeben. Oder mein ganzes Vermögen. Sondern das hält mich, das bindet mich. Und solange mich das bindet, solange eigentlich dieses Problem in meinem Leben gegeben ist, wird jemand, der das sauber sich anschaut und der sich kritisch selber beäugt, wird feststellen: Ich hab's noch nicht. Mir fehlt das Wichtigste. Mir fehlt die Hingabe. Ich habe niemals mein Leben Gott ganz hingegeben und ihm gesagt: Ich habe nicht so einen gewissen Vorbehalt. Ich habe nicht etwas, was ich mir noch zurückbehalte, zum Beispiel meinen Reichtum oder vielleicht auch irgendwas anderes, was gar nicht materiell ist. In anderer Vorbehalt, wo ich sage, das ist noch so, das möchte ich in so einer separaten Kiste halten, das möchte ich Gott noch gar nicht geben. Es gibt keine Hingabe mit Vorbehalten. Und da kommt die bittere Erkenntnis von dem jungen Mann. Es ist eine bittere Erkenntnis, steht drin: Er wurde aber unmütig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Der war traurig. Der hat sich nicht in so einer kalten Gewissensentscheidung gesagt: Ach, nee, diese Geschichte mit Jesus, das gefällt mir doch nicht so gut. Wenn ich jetzt alles weggeben muss, dann entscheide ich mich lieber für das andere. Das war für den richtigen Konflikt. Der ist traurig, der ist gesenkten Hauptes weggegangen. Ich habe 2 schöne Zitate gefunden, die ich jetzt auch dich nochmal einblenden lasse. Das ist von Paul Schütz aus dem Buch Evangelium. Das ist ein sehr gutes Buch, ein etwas dickeres Buch. Leute, die nicht so gerne lesen, nicht zu empfehlen. Wir haben es auch nicht am Büchertisch oder so, aber man kann das kriegen. Und das ist eine Auslegung vom Markus-Evangelium. Der schreibt zwei sehr schöne Sachen. Einmal, das ist das Geheimnis der Hingabe. Entschuldigung, das ist das Geheimnis, dass Hingabe mit Vorbehalt keine Hingabe ist. dieser junge Mann war noch nicht hingegeben, der hatte den Vorbehalt seines Reichtums. Und Paul Schütz sagt dann weiter, es kommt nicht zur Frucht, was nicht Hingabe erfahren hat. Es kann nicht aufblühen, wenn ich nicht diesen einen wichtigen Schritt gegangen bin und irgendwann mal wirklich eine vollkommene Hingabe vollzogen habe, dann habe ich das Wichtigste noch nicht kapiert. Tja, ist das jetzt heute so ein bisschen so eine Depri-Botschaft? Ist das eine unlösbare Aufgabe? Denn so könnte man ja meinen. In der Bibelstelle heißt es dann ja weiter, Jesus wird jetzt hart. Er sagt, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber ersetzen sich über seine Worte, aber Jesus antwortet wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Habt ihr was gemerkt? Beim ersten Mal redet Jesus von den Reichen. Beim zweiten Mal redet er von allen. Von uns allen. Also war gut, dass ihr heute hier geblieben seid und dass nicht nur die reichen Jünglinge, die es dann letztendlich leider nicht gab, sich das angehört haben, sondern Jesus redet an dieser Stelle zu uns allen. Wenn er auch den Reichtum als ein Beispiel hervorhebt. Aber letztendlich trifft es jeden von uns, denn es ist für alle schwierig, ins Reich Gottes zu kommen. An einer anderen Stelle, bei den Seligpreisungen, sagt Jesus, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. An der Stelle ist auch ein bisschen gemeint, selig sind, also gut ist es für die Leute, richtig wohltuend ist es für die Leute, die offen sind, die nicht Vorbehalte haben, die nicht ein Kämmerchen irgendwo sich zurückbehalten haben, sondern die so arm sind innerlich, dass sie sich füllen lassen können mit dem, was Gott ihnen gibt. Ein bisschen der Gedanke, der dahinter steckt, den man hier an dieser Stelle auch mit reinlesen kann. Und dann kommt die Sache mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Was soll denn das bedeuten? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe. Viele schlaue Theologen haben diese Stelle mal so ausgelegt. Es gab mal, in Jerusalem gab es ein Tor, das hieß im Volksmund das Nadelöhr. Und das war ein kleines Tor, da passte nur ein Mann, aber nicht das Kamel und der Mann rein. Und da habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich ist das so eine umgangssprachliche Geschichte, dass Jesus meinte, damit ist dieses Nadelöhr, dieses Tor gemeint, nicht das kleine Nadelöhr, was wir vorhin gesehen haben, wo dann so der Faden eingefädelt werden muss. Und ich meine, dass diese Interpretation falsch ist. Ich meine, dass diese Stelle uns Folgendes sagen wird. Es ist unmöglich, dass jemand selber durch eigene Leistung das Reich Gottes kriegt und das ewige Leben erhält. Das steht drin, es ist unmöglich. Das kriegt man gar nicht hin. Mission Impossible habe ich das mal genannt. Ja, wer kann es denn dann packen? Also ist diese Panik von den Jüngern berechtigt. Wer kann es denn dann packen? Dann ja keiner. Kein Mensch kann es schaffen, weil uns fällt das allen schwer. Wenn ich jetzt zu euch sagen würde, wenn ich diese Aufgabe an euch stellen würde und würde sagen, verkauft alles, was ihr habt und gebt es den Armen. Das wäre bestimmt eine gute Geschichte. Ich glaube, hier würde ordentlich was zusammenkommen, dann würden wir den Sudan schon mal ordentlich ein paar Wochen aufrechterhalten können. Aber das würden wir nicht packen. Ganz ehrlich gesagt. Und dann kommt das Schöne, das Versöhnliche an dieser Stelle. Das nämlich am Ende steht die Auflösung, wie so oft. Da steht nämlich drin, Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Es ist auch möglich, dass dieser reiche Jüngling, der an dieser Stelle hier beschrieben wird, dieser junge Mann, der diese harte Aufforderung bekommen hat, dass er sich nachher doch noch für Gott entschieden hat. Es steht nirgendwo drin, dass er das nicht getan hat. Wir wissen es nicht. Ist offen. Aber das ist eine Geschichte. Da hat eine Geschichte bei dem angefangen. Jesus hat in seiner Wunde rumgepopelt und hat gesagt, hier, da, das ist dein Problem. Und er ging traurig davon. Er hat sich Gedanken darüber gemacht. Er hat das bestimmt nicht einfach nur so abziehen lassen. Vielleicht ist er noch ein Jünger geworden. Wir wissen es nicht. Aber er hätte auch die Chance gehabt, weil Jesus hat es gewollt. Weil Jesus wollte nämlich den reichen Jüngling und er will auch dich. Das ist so schön geschrieben, das rührt mich richtig an, wenn ich das lese mit diesem, er gewann ihn lieb. Das ist so schön, wenn man sich das vor Augen hält, dass es hier nicht um Rechthaberei geht und darum, dass ein theologischer Meinungsstreit ausgebrochen ist, sondern dass es darum geht, dass Jesus sich wünscht, dass dieser Mann das versteht. Er hat versucht, das Richtige mit ihm zu machen, dass sich seine Augen öffnen und dass er es checkt. Und gewissermaßen ist es ein schwerer Anfang, das zu vollziehen, was Jesus eigentlich dem reichen Jüngling und uns allen aufgibt. Nämlich nichts zu tun, sondern es, also alles sein zu lassen und sich hinzugeben. Sein komplettes Leben hinzugeben und zu sagen, okay, ich höre dir mal zu und ich folge dir nach. Da steht dann nämlich unmittelbar mit drin, er soll ja nicht nur alles weggeben, sondern der Tausch, den der reiche Jüngling eigentlich gemacht hätte, wäre Jesus nachzufolgen. Was hätte er dann gehabt? Er wäre mit dem Sohn Gottes durch die Gegend gelaufen, in ganz enger Gemeinschaft, und er hätte ihm weitergeholfen, dass er zu diesem Ziel wirklich kommt, dass er wirklich eines Tages das ewige Leben hat. Und auf diesem Weg, das wird dir jeder Christ erzählen können, wenn du diesen Schritt mal gemacht hast, wenn du diesen Schritt der Hingabe mal einmal gemacht hast und gesagt hast, ich möchte mich dafür offen machen, ich gebe mich mal auf. Ich bin bereit, diesen innerlichen Schritt zu vollziehen, nicht mein ganzes Vermögen unbedingt wegzugeben, sondern ich bin bereit, mich korrigieren zu lassen, mich auch gottvoll hinzugeben. Wenn du das einmal mal getan hast, dann wird es danach einfacher werden, weil du in der Nachfolge stehst und weil du Gott fragen kannst und weil Gott dir helfen will. Und wird. Und deswegen stell dir vielleicht mal die Frage, wo ist denn dein Vorbehalt? Wo ist denn das, wo deine Hingabe vielleicht dran scheitern würde? Und sei nicht erschreckt und geh nicht traurig fort, sondern halt dir das vor Augen, was Gott eigentlich will. Dass Gott nämlich eigentlich möchte, dass du diesen Schritt vollziehst, dass du dich ihm hingibst. Und dann ist es so, jetzt sage ich zum Abschluss nochmal was Beruhigendes, dann ist es so, dass es dann eigentlich in der Regel nicht so abläuft, wie es hier so krass drin steht, in dieser seelsorgerlichen Art und Weise, dass man plötzlich irgendwie eine Sache machen muss, wo mein ganzes Vermögen da ist. Sondern Gott ist ein Gott, der Schritt für Schritt mit mir geht und der mich auf diesem Weg begleiten würde. Ich bin mir ganz sicher, in der Stelle, wenn der reiche Jüngling anders reagiert hätte und nicht fortgegangen wäre, sondern offen zu Jesus gesagt hätte, puh, das ist aber eine harte Aufgabe. Ich muss alles weggeben, das kann ich so schnell nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus dann gesagt hätte, dann hau ab. Dann ist deine Geschichte mit mir zu Ende. Sondern hätte ihm weitergeholfen, Schritt für Schritt. Und das ist auch nicht das, worauf er ihn hinweisen wollte. Er wollte ihn darauf hinweisen, du hast die Grundlage noch nicht verstanden. Habt ihr es verstanden? Ich hoffe es für euch. Und ich hoffe, dass euch diese Stelle nicht erschreckt, sondern dass euch diese Stelle einfach ermutigt, eure Vorbehalte anzugucken und diese Hingabe zu vollziehen.